Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und ausnahmsweise sitzt heute mal nicht Kim neben mir. Das hat seine Gründe, denn wir probieren es heute das erste Mal, den Podcast mal auf die Ferne aufzunehmen. Und ich gucke gerade, ich sitze hier neben dem Christoph allein im Büro und gucke gerade in einen Laptop und sehe da Pia Schellhammer. Hallo Pia.
Hallo, grüß dich.
Also wir probieren das heute mal. Wo sitzt du denn heute überhaupt, dass wir hier nicht nebeneinander sitzen?
Ja, ich sitze heute im wunderschönen Mainz in meinem Abgeordnetenbüro und ist alles ein bisschen stressig derzeit. Deswegen habe ich es leider nicht geschafft, zu euch nach Koblenz zu kommen.
Das macht nichts, weil ich glaube, ich bin guter Dinge, dass wir das auch heute hier so hinbekommen. Sollte das doch nicht irgendwie funktionieren und es gibt irgendwelche technischen Einschränkungen oder der Ton ist nicht so super wie sonst, dann bitten wir das hier mal zu entschuldigen. Aber wir sind da gute Dinge, dass die Tine und der Christoph, unsere Techniker hier nämlich, TechnikerInnen, das gut auf die Reihe bekommen. Also vielen Dank euch schon mal. Und ja, Pia, ich glaube, ich muss dich gar nicht mehr vorstellen. Du warst nämlich schon mal Gast bei uns hier. Da haben wir über Schule und Bildung und den ganzen Kram geredet. Und da werden wir auch heute drauf kommen. Aber heute haben wir ein ganz anderes Thema. Wir reden nämlich über das Thema Bodyshaming. Und bevor wir jetzt ins Detail einsteigen, was ist überhaupt Bodyshaming?
Ja, wir besprechen Bodyshaming, weil es eine Form der Diskriminierung ist. Ich habe mich dem schon früh gewidmet und da auch schon Workshops dazu gehalten. Auch mit der Grünen Jugend war ich dazu aktiv, weil das Thema mich umtreibt. Es ist suggeriert eine Form von Körperideal, dem die Menschen zu entsprechen haben. Und dann werden Personen, die diesem Ideal nicht entsprechen, diskriminiert. Und das hat Folgen. Es ist also nicht nur ein dummer Spruch über das Aussehen von einer Person, sondern tatsächlich hat es auch Folgen, was die psychische Gesundheit anbelangt. Deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, da werden ganz gezielt Menschen auch tatsächlich auf ihre körperlichen Merkmale reduziert, auf die Figur, auf möglicherweise auch eine Art der Behinderung oder auch vielleicht andere Dinge, die von der Krankheit eine Folge sind. Und tatsächlich steckt dahinter wesentlich mehr als nur dumme Sprüche, sondern es ist Teil eines sehr, sehr sexistisch motivierten Systems der Diskriminierung. Und deswegen ist mir ein besonderes Anliegen und ich fand das super cool, dass ihr gesagt habt, hey, wir wollen das zum Thema machen bei uns im Podcast und deswegen freue ich mich, dass wir uns heute darüber unterhalten.
Du hast gerade schon angesprochen, dass das Ganze auch Folgen hat. Was sind das für Folgen?
Ja, tatsächlich kann man das besonders gut gerade bei Jugendlichen erkennen, die ja durch die medialen Einflüsse und auch durch das persönliche Auseinandersetzen mit sich selbst und seinem Körper da auch besonders empfänglich sind. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann sind rund 23,5% der Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren leiden an bestimmten Formen von Essstörungen. Und wenn man tatsächlich da genauer hinschaut, dann sind Essstörungen auch oft Folgen von bestimmten idealen Körpervorstellungen. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, dass jedes fünfte Kind oder jeder fünfte Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren bestimmte Symptome einer Essstörung zeigen, dann sind das schon Zahlen, die auch zum Handeln auffordern. Und dass man darüber spricht, was passiert da, weil wir tatsächlich in einer Welt leben, die wesentlich mehr mediale Einflüsse hat, als es möglicherweise früher noch war.
Genau, auch da werden wir drüber sprechen, wo das eigentlich herkommt, beziehungsweise wo diese Körperideale herkommen. Vielleicht nur kurz zum Anlass für diesen Podcast. Das ist ja nicht einfach so, wir haben nicht gesagt, wir machen jetzt über Bodyshaming einen Podcast, sondern aus einem sehr aktuellen Anlass. Wir hatten auch schon Pressemitteilungen dazu und ich glaube, viele in Koblenz und vielleicht auch sogar darüber hinaus haben es mitbekommen, dass ein Stadtrat aus Koblenz von den Freien Wählern unsere neue Parteivorsitzende Ricarda Lang im Internet bei Facebook als grüne Tonne bezeichnet hat. Hast du das damals, also jetzt schon ein paar Wochen her, hast du das mitbekommen, wie hast du das erlebt?
Ja, ich habe das mitbekommen und das ist völlig daneben und völlig inakzeptabel. Da passiert nämlich genau das, da wird eine Person auf körperliche Merkmale reduziert und ich fand das sehr, sehr richtig, dass ihr da auch als Koblenzer Grüne drauf reagiert habt und wir haben uns das auch als Landtagsfraktion sehr genau angeschaut, weil es ja nicht nur ein Stadtrat ist, sondern auch jemand, der hier eben als Fraktionsgeschäftsführer der Freien Wähler unterwegs ist. Die klare Antwort auch von den Freien Freien Wählern, also von auch von PGF Wefelscheid, fand ich dann gut. Und ich hoffe, das ist ein klares Signal auch an die betreffende Person, dass sowas absolut inakzeptabel ist. Also wirklich, aber auch ein klassischer Fall. Ein klassischer Fall, es wird eine Frau auf ihre äußerlichen Merkmale reduziert und es passiert noch eine spezielle Form des Bodyshamings, nämlich sogenanntes Fatshaming, also dass Menschen aufgrund ihres Übergewichtes eben diskriminiert werden. Und wir haben auch die Besonderheit, die man häufig findet, nämlich, dass Frauen ganz besonders von eben Bodyshaming betroffen sind.
Jetzt kann man an der Stelle nochmal sagen, du hast es gerade auch nochmal verurteilt, es wurde auch von den Freien Wählern tatsächlich verurteilt, auch öffentlich. Derjenige wurde auch aufgefordert, mal Stellung dazu beziehen. Tatsächlich ist das bis heute nicht passiert. Vielleicht nimmt er ja mal diesen Podcast zum Anlass, nochmal Stellung dazu zu beziehen und sich zu entschuldigen. Das wäre ja mal, glaube ich, das Mindeste. Den Post hat er ja dann irgendwann gelöscht, aber entschuldigt hat er sich meines Wissens nach bis heute nicht. Jetzt ist Ricarda Lang nicht zum ersten Mal Opfer, beziehungsweise Opfer ist, glaube ich, der absolut falsche Begriff hier, betroffen gewesen von diesem Bodyshaming. Was denkst du, ist es aus ihrer Sicht oder aus aller betroffener Sicht der richtige Umgang mit einer solchen Attacke?
Ich finde es ab einem bestimmten Grad ist auch wichtig anzusprechen, weil ja ein System dahinter steckt. Und das auch offen zu legen und das immer wieder auch zum Anlass zu machen, dagegen vorzugehen. Also den Tätern an der Stelle, und ich gender das jetzt an der Stelle auch bewusst nicht, weil auch da haben wir sehr, sehr klare, auch sehr, sehr klare Infos, wer in der Tendenz solche Formen von Diskriminierung, von wo die ausgeht, dass man es immer wieder zur Sprache bringt, aber sich davon nicht unterkriegen lässt. Also man muss ja selbst sehr, sehr starke Mechanismen entwickeln, um diese Sprüche nicht an sich ranzulassen. Und das ist schon eine ganz hohe, auch mentale Leistung, die betroffene Personen hier auch erbringen. Aber man muss es auch zum Anlass machen, es anzusprechen und auch zu gucken, welche Strukturen kann man aufbauen, um sowas einfach nicht mehr salonfähig zu machen. Also es geht darum, es zu benennen und damit eben zu sagen, das wollen wir hier nicht haben. Und solche Personen, die sowas machen, wie das jetzt bei euch der Fall war, klar aufzufordern, sich zu entschuldigen. Das geht einfach nicht.
Genau, jetzt ist das hier ein Beispiel aus der Politik. In welchen Bereichen unseres Alltags ist Bodyshaming ein besonderes Problem?
Also ich glaube, es ist ein Problem in allen Bereichen, in denen Menschen aufeinandertreffen. Wir merken natürlich, dass soziale Netzwerke dafür ein Katalysator sind. Ich will jetzt zwar nicht außen vor lassen, dass zum Beispiel auch die Boulevardpresse da auch manchmal sehr gnadenlos ist, wenn irgendwelche Promis zunehmen oder man auf irgendeinem Bikini-Foto eines Models irgendwelche angeblichen Dellen sieht oder wie auch immer und auch die Werbung sehr, sehr stark retuschiert wird. Also da auch, sagen wir mal, aktiv Körperbilder transportiert werden, aber die Bereiche, in denen ganz viel solche Diskriminierung stattfindet, sind natürlich die Kommentarspalten auf Social Media. Das ist eine gängige Form auch des sexualisierten Hasses, die Frau ganz klar zu einem Objekt zu machen und sie unter den männlichen Blick zu stellen. Das ist ja auch der Mechanismus, der hinter der Form von Bodyshaming steht. Also das erleben wir ganz viel natürlich in sozialen Netzwerken und da kann man natürlich auch gegen vorgehen.
Wie kann man dagegen vorgehen am besten?
Wenn es einen bestimmten Grad der Diskriminierung hat und der persönlichen Beleidigung, animiere ich immer, Personen auch Anzeige zu erstatten, ganz klar. Aber man kann auch selbst digitale Zivilcourage an den Tag legen und zum Beispiel eine Person supporten, die gerade Opfer von Bodyshaming wurde, um das klar zu benennen. Und natürlich auch, man muss auch nicht allen Hass irgendwie über sich ergehen lassen. Man kann natürlich auch solche Kommentare moderieren, weil sie nichts, aber auch gar nichts zum Beispiel zu einer politischen Diskussion beizutragen haben, weil ein Kommentar über das Aussehen einer Person hat nichts, aber auch rein gar nichts zum Beispiel auch mit einer politischen Diskussion oder mit sonstigen Infoposts zu tun. Und da muss man natürlich auch schauen, dass das eben nicht ausartet.
Im Gegenteil, ich glaube, dass an der Stelle, wenn eben sowas gemacht wird, die politische Argumentation, wenn irgendwo eine dahinter steckt, scheinbar sehr schwach zu sein scheint, sonst bräuchte man, glaube ich, solche Angriffe einfach nicht.
Definitiv, also ich glaub, ja, aber es zeigt auch, das sind ja so billige Mechanismen. Also jemand mit einer persönlichen Beleidigung und Diskriminierung mundtot zu machen. Und das ist ja auch die Strategie dahinter. Also zum einen den Frauen, weil es ja oft Frauen sind, die davon betroffen sind, ganz klar zu sagen, hier, es gibt den männlichen Blick, den habt ihr euch zu unterwerfen. Und es wird von Frauen erwartet, dass sie sich sozusagen als Objekt dem männlichen Blick gefallen. Also, dass sie sich dorthin hungern, dass sie sich entsprechend kleiden, dass sie sich hübsch machen, um zu gefallen. Und das sind ja Mechanismen, die da noch dahinter sind. Und wehe, eine Frau erdreistet sich nicht, diesem Ideal zu entsprechen. Oder wehe, eine Frau ist noch nicht, auch entspricht nicht dem Ideal und traut sich dann noch eine politische Meinung zu vertreten. Das passt in bestimmte Weltbilder einfach nicht rein.
Genau, umso wichtiger, du hast es eben angesprochen, dass man auch digital Zivilcourage zeigt. Ich fand das in jedem konkreten Beispiel eigentlich sehr gut gelungen. Da waren sehr, sehr viele Menschen, die sich da auch hinter Ricarda Lang gestellt haben oder gegen diesen Post gestellt haben und auch darunter kommentiert haben. Hat ja dann auch letztlich dazu geführt, dass er zumindest mal gelöscht wurde. Jetzt haben wir schon angesprochen, dass es vor allem in der Politik auch ein Problem ist. Auch sexualisierte Gewalt hatten wir schon als Thema, beim Thema Catcalls und an anderer Stelle. Jetzt bist du auch eine Politikerin und ging es dir auch schon so, dass du Opfer von einer solchen sexualisierten Gewalt in der Politik wurdest?
Also es bleibt nicht aus, dass wenn man so im Netz unterwegs ist, dass wenn man als junge Frau in der Politik ist, und ich sage jetzt nochmal, als junge Frau in der Politik ist, die auch nicht dem Standardbild entspricht, und das will ich auch gar nicht, dann bleibt
das
nicht aus.
Was ist denn ein Standardbild? Das ist ja schon die Frage, was ist denn das Standardbild?
Ich glaube, man hat schon so bestimmte Stereotype, Vorstellungen, haben, glaube ich, alle Politikerinnen schon zu spüren bekommen. Also man darf weder zu attraktiv sein, noch darf man unattraktiv sein. Man muss sich schon um sein Aussehen kümmern, aber auch nicht zu viel um sein Aussehen kümmern, damit man noch seriös ist. Man sollte immer die perfekten Klamotten anhaben, aber wehe, man hat nicht die perfekten Klamotten an. Also diese ganze Diskussion, ich glaube, das kennen wir alle seit der Diskussion um die Frisur von Angela Merkel. Es ist einfach total lästig, wie viel darüber diskutiert wird. Ich kenne nur ein einziges Beispiel, dass ein männlicher Politiker das auch so ein bisschen erlebt hat. Das waren die Armani-Anzüge von Gerhard Schröder. Aber da war das halt eher eine Frage, ob das zum Sozialdemokraten passt, wenn er Armani-Anzüge trägt. Fand ich jetzt nicht so eine klassische Form einfach. Ich finde das einfach ziemlich lästig, weil das davon ablenkt, den Leuten politisch zuzuhören. Und das ist ja der Anspruch, den jede Person unabhängig von ihrem Geschlecht haben möchte, einfach gehört zu werden, mit den politischen Anliegen gehört zu werden. Es ist anstrengend, das, was ich vorhin gesagt habe, sich da auch mental davon abzukoppeln. Das gelingt halt auch nicht immer, wenn sowas stattfindet. Und das gelingt halt auch nicht, wenn es dann natürlich noch heftiger wird als nur ein dummer, flapsiger Kommentar, sondern auch bis hin zu Drohungen geht. Ich versuche es immer so zu drehen, dass es mich umso mehr motiviert, politisch aktiv zu sein, weil es ja genau die Mechanismen sind, gegen die ich mich einsetze.
Ich glaube, es ist eine ganz vorbildhafte Vorgehensweise, aber umso schlimmer, dass es notwendig ist, dass es immer noch so ein Thema ist. Wir sprechen heute hier am Tag vorm Weltfrauentag, der ist nämlich morgen, und nehmen das auch jetzt mal zum Anlass, über ja auch dieses Problem zu sprechen, aber auch über Lösungen zu sprechen. Was gibt es denn für Ansätze, diesem Problem wirklich entgegenzuwirken, auch von politischer Seite?
Ich glaube, es gibt wie so oft in der Politik nicht die eine Lösung, sondern ich glaube schon, es zum Thema zu machen, dem Ding einen Namen zu geben, nämlich zu sagen, hey, es gibt Bodyshaming und das ist ein System dahinter, und auch zu sagen, wie viele Leute das betrifft. Also das ist betrifft nicht nur übergewichtige Personen, sondern das betrifft auch Menschen, die zum Beispiel eine chronische Erkrankung haben oder die Menschen, die eine Behinderung haben. Also es betrifft alle Menschen potenziell, zu sagen, das sind ähnliche Mechanismen einer Idealvorstellung, die auch zum Beispiel auch bei Rassismus greifen. Ja, also zu sagen, da Allianzen auch zu schüren, zu sagen, okay, welche weiteren auch Verbände könnten uns da unterstützen, auch im Kampf gegen Bodyshaming. Das ist das eine, also dem Diskriminierungstatbestand einen Namen zu geben, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch in die politische Diskussion zu bringen. Und dann kann man auch schauen, dass man in verschiedenen Bereichen sensibilisiert. Also gerade auch in der Schule, in der ja auch das klassische das klassische Thema Mobbing, das uns im Endeffekt begleitet. Also Mobbing war auch, also wenn man sich anschaut, welche Gründe führen dann zu Mobbing, dann sind das auch möglicherweise Hintergründe, dass jemand lispelt, dass jemand möglicherweise ein andere, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, was auch immer ist. Das sind ja oft auch Gründe, also zu sagen, okay, wenn wir aktiv an den Schulen gegen Mobbing vorgehen und da auch Mechanismen in den Schulklassen, auch mit den Lehrkräften üben, dass sowas nicht vorkommt, dann ist es ein aktiver Einsatz gegen Bodyshaming. Aber auch klar zu benennen, welche Folgen es hat, das ist so ein Punkt. Ich glaube, die beiden Punkte halte ich für sehr effektiv. Und dann noch den Punkt digitale Zivilcourage, über den wir schon gesprochen haben. Also einfach da auch sich ganz klar in die Allianz mit von Diskriminierung betroffenen Personen begeben.
Also einerseits ist mir gerade nochmal klar geworden, dass Bodyshaming viel, viel mehr ist als dieses Fettshaming, dass es so viele Bereiche einfach betrifft. Andererseits, du hast den Punkt jetzt angesprochen, Schule. Also ist ja für uns beide auch ein interessanter Punkt, für dich als bildungspolitische Sprecherin im Landtag, für mich als Lehrer. Da merkt man tagtäglich, dass es auch in der Schule ein Thema ist. Vor allem bei den SchülerInnen in der Mittelstufe, wo Mobbing irgendwie leider zur Tagesordnung gehört. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, was man im Netz vielleicht dazu tun kann oder vielleicht als erwachsene Person. Was würdest du denn einer Schülerin oder ja, meistens sind es ja dann die Schülerinnen, raten, wenn sie Betroffene. Opfer ist an dieser Stelle der falsche Begriff. Ich will es auch kurz sagen, warum es Opfer, ich mir rutscht es dauernd noch über die Lippen, aber mir ist es ganz wichtig, die Menschen nicht als Opfer darzustellen, weil sie sind Betroffene davon, aber als Opfer ist direkt wieder so negativ konnotiert. Deswegen, ich versuche dauernd Betroffene zu sagen, aber mir rutscht dann doch der Opferbegriff über den Mund, weil es irgendwie so, keine Ahnung, drin ist. An der Stelle sei es mir verziehen, hoffentlich. Da trotzdem die Frage, wie können betroffene Mädchen in der Schule denn auf so einen Angriff reagieren?
Zum einen, indem Schule ein Ort ist, in dem man immer wieder Personen findet, denen man sich anvertrauen kann. Idealerweise sind es natürlich Lehrkräfte oder Vertrauenslehrkräfte, aber auch SchulpsychologInnen oder auch SchulsozialarbeiterInnen. Da versuchen wir ja auch, den entsprechenden Schlüssel zu erweitern, dass mehr solche Fachkräfte auch an den Schulen verfügbar sind. Das ist ja auch unser Anliegen als Grüne, dass die Lehrkräfte in einem multiprofessionellen Team, also auch dann eben mit möglichen PsychologInnen auch agieren können. Das ist noch ein weiter Weg, bis die Schulen so ausgestattet sind. Aber wir gehen da ja schon voran. Das ist das eine. Also das heißt, ein Umfeld zu haben, an dem ich mich als betroffene Person an jemanden wenden kann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann auch zu gucken, wie interveniere ich in einer Klasse? Mache ich das in der ganzen Klasse oder mache ich das nur mit einer Gruppe? Also wie gehe ich bei einem Mobbing vor? Das heißt, auch Lehrkräfte zu empowern. Wie gehe ich in einem Fall von Mobbing und Bodyshaming um? Ich würde aber noch wesentlich früher gerne ansetzen. Also ich möchte gar nicht, dass Personen überhaupt zu betroffenen Personen werden, sondern ich möchte, dass in Schulklassen auch das, was man so schön Awareness nennt, also auch das Bewusstsein dafür herrscht, dass es allen besser geht, wenn sie ein wertschätzendes Miteinander an den Tag legen und nicht Personen solche Sprüche drücken. Also das ist ja auch für den Mobbenden. Also das ist ja einfach immer so ein Offenbarungseid. Also jemand, der mobbt, der möchte jemand sozusagen unterbuttern, um sich selbst besser zu fühlen, um irgendwas zu kompensieren, ist auch nicht so schön. Also auf die Person muss man ja auch schauen. Also nicht nur die betroffenen Perspektive, sondern auch zu gucken, was ist dann möglicherweise bei den TäterInnen das Problem dahinter, warum sie das tun. Also das heißt sehr, sehr früh Awareness erzeugen. Das kann man zum Beispiel, indem man macht ja auch in bestimmten Klassenstufen, macht man zum Beispiel Werbeanalysen, indem man über Körperbilder spricht in Werbung. Ja, das kann man zum Beispiel auch in Deutschunterricht einbauen und dann hat man mal eine Möglichkeit, ganz neutral über das, was Werbung da versucht zu machen, wie die Mechanismen greifen, dass es eigentlich ziemlich bescheuert ist. So, also das kann man, glaube ich, sehr, sehr gezielt auch im Unterricht einbauen und ich bin ganz optimistisch, da draußen sind so tolle Lehrkräfte, dass sie das auch einbauen können.
Da draußen sind noch viele tolle SchülerInnen, die uns auch, glaube ich, zuhören. Ich weiß von einigen, dass sie diesen Podcast hören. Jetzt hast du gerade das Thema Werbung schon angesprochen. Wie funktioniert denn Werbung? Und ich glaube, Social Media könnte man da auch mit reinnehmen, weil das, glaube ich, ähnliche Funktionsweisen sind. Was passiert in unseren Köpfen, wenn wir Werbung sehen oder in Social Media bestimmte InfluencerInnen?
Naja, es wird ja immer suggeriert, dass wenn ich bestimmte Dinge tue oder bestimmte Dinge konsumiere, dass ich besonders begehrenswert bin oder besonders, ne? So, und deswegen werden auf Werbeanzeigen retuschierte Menschen, sehr glückliche Menschen gezeigt, die bestimmte Idealbilder leben, bis hin zu der klassischen heteronormen Familie, die da auch immer wieder schön dargestellt wird. Und wenn ich, was weiß ich, eine Schokolade XY konsumiere, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Wenn ich bestimmte Kosmetik benutze, dann bin ich ein glücklicher Mensch und ein begehrenswerter Mensch. Das sind ja ganz einfache Mechanismen, die da auf unser Unterbewusstsein abheben. Deswegen finde ich zum Beispiel die Diskussion, die sehr, sehr stark in Frankreich geführt wurde, auch für den deutschen Sprach- und Werberaum besonders überlegenswert. Dort muss zum Beispiel auch, wenn per Photoshop Bilder verändert werden, es kenntlich gemacht werden. Finde ich ziemlich überlegenswert. wird natürlich für den digitalen Raum nochmal besonders, so ab wann ist es sozusagen kein privater Post mehr und ich kann keinen Filter drüber legen oder mal nicht schnell irgendwas wegretuschieren. Ja, ab wann greift es? Aber da ist es jetzt ganz gezielt für kommerzielle Werbung. Das finde ich halt auch spannend. Oder bestimmte Städte haben sich auf den Weg gemacht zu sagen, wir wollen keine sexistische Werbung mehr, die ja die ähnlichen Mechanismen, also dann klar nochmal, ne, sehr, sehr stark sexualisierte Werbung auch nicht mehr auf ihren öffentlichen Plakatwänden haben wollen. Also ich glaube, das ist schon mal ein Ansatz, aber natürlich in so einem sehr, sehr, sagen wir mal, die Grenzen sind ja verlaufend, ab wann ist man dann InfluencerIn, die dann auch da Geld mitverdient? Ich glaube, da muss man schon früher ansetzen. Und da finde ich zum Beispiel spannend, dass es ja auch inzwischen im Netz eine Gegenbewegung gibt, unter der Überschrift Body Positivity. Also gerade auch InfluencerInnen, die gerade sozusagen das offenlegen, was da passiert. Und das finde ich zum Beispiel wiederum spannend und unterstützenswert.
Ich will gerade nochmal bei dem Punkt, weil ich es total spannend finde, rein mit der Werbung und den Reglementierungen, also zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht oder eben, dass eben keine sexualisierte Werbung gezeigt werden soll. Wer ist denn da in der Verantwortung? Kann das die Stadt als kommunaler Träger irgendwie beeinflussen oder ist es Land oder Bundessache? Wer wäre da der Ansprechpartner dafür?
Also es gibt ja bestimmte Auflagen, die eine Kommune auch für die Werbeflächen hat. Das muss man dann nochmal prüfen. Kann man zum Beispiel in Koblenz ja mal machen, wie das mit Werbeflächen ist. Manchmal sind die auch sozusagen externe weitervergeben. Aber zum Beispiel ich würde das jetzt mal eine Parallele ziehen. Wir hatten eine lange Diskussion über die Frage von Tabakwerbung in Deutschland. Wir haben noch keine so lange Diskussion über die Frage von Körperbildern und sexualisierter Werbung. Ich glaube, das brauchen wir schon. Und wir müssen darüber diskutieren und das kann dann sozusagen erst dazu führen, dass man entweder sagt, man möchte bestimmte Werbung nicht haben oder man sagt, und das merken wir ja auch schon, dass sich die Werbebranche ein bisschen umstellt. Wir haben sogar bestimmte Produkte, die jetzt ganz gezielt mit Vielfalt werben. Also die, ich will jetzt keine Kosmetikfirma nennen, aber die casten ja schon ganz gezielt auch Models, die, sagen wir mal, ein diverses Körperbild dann auch abbilden in der Werbung. Und da merkt man ja auch schon, dass die Werbebranche auch dabei ist, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Also man muss sich das anschauen, wie sich das entwickelt und vor allen Dingen erstmal die Diskussion darüber führen.
Also eine ganz spannende Sache. Ich trage das auch mal bei uns in die Stadt rein, ob man da als Koblenzer eigentlich was machen können in die Richtung, was die Werbeflächen angeht. Jetzt ist es ja nicht nur, dass Bodyshaming dadurch begünstigt wird, sondern du hast es am Anfang auch angesprochen, sondern wirklich auch Krankheiten dadurch begünstigt werden, sowas wie Essstörungen, generell psychische Krankheiten. Inwiefern hängt das alles irgendwie miteinander zusammen?
Naja, das ist ja tatsächlich, wenn man sich auch den Handykonsum von jungen Menschen anschaut, ist es ja schon so, dass das, was positiv ist vielleicht erstmal, dass tatsächlich Smartphone sehr, sehr stark dem sozialen Austausch dient. Und gerade in Corona haben wir ja gemerkt, dass es war der Kanal, mit dem man mit anderen Menschen in Kontakt gestanden hat. Das ist total positiv. Negativ ist natürlich, wenn man tagtäglich von morgens bis abends Instagram und TikTok auch offen hat, dass man ja da auch mit Bildern und mit bestimmten idealisierten Bildern konfrontiert wird. Wir alle kennen das. Man stellt natürlich das möglicherweise eher vorteilhafte Bild ins Netz. Und ich glaube, da muss man auch ganz klar mit jungen Menschen darüber sprechen, wie da sozusagen auch, wie kommt denn der Content zustande? Ja, und das ist nicht die Realität, sondern es ist ein Ausschnitt der Realität, um zu sagen, lasst das nicht so alles auf euch wirken, weil auch tatsächlich dieser ganze Optimierungswahn, also der Fitnesswahn, der auch Clean Eating Wahn, das sind ja immer wieder so Dinge, die über einen reinprasseln und suggerieren, man muss jetzt ständig bestimmte Dinge machen, um irgendwie da auch mitzuhalten. Und ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen das Tempo rausnehmen und auch Strategien an die Hand geben, damit umzugehen. Also ich bin ein großer Fan davon, auch so ein digitalen Selbstschutz für sich rauszufinden, zu sagen, okay, es gibt bestimmte Phasen, da gucke ich eben in Instagram oder TikTok nicht rein und dass man das halt auch mal zur Sprache bringt, genau.
Vielleicht an der Stelle auch einfach mal der Hinweis an alle, die jetzt vielleicht den Podcast hören und vielleicht selbst irgendwie auch mit dem Problem Essstörung zu tun haben. Wer ist da so der Ansprechpartner? Wen würdest du sagen, spricht man an der Stelle am besten an?
Ich würde tatsächlich hoffen immer, dass betroffene Personen ein Umfeld haben und dass sie sich erstmal wenden können. Wenn das nicht, wir haben jetzt eine Übersicht für Beratungsstrukturen in Rheinland-Pfalz dank des Integrationsministeriums. Die haben so ein, kann man ja vielleicht irgendwie noch als Link irgendwie zu dem Podcast vielleicht auch entsprechende Links posten. Ansonsten gibt es natürlich immer örtliche Beratungsstellen, die man darüber über den Beratungsfinder auch finden kann. Auf jeden Fall versuchen, eine Vertrauensperson zu finden, mit der man sprechen kann. Wir unterstützen jetzt auch Gesundheitsfachkräfte an Schulen, die auch möglicherweise Anlaufperson sein können. Auf jeden Fall drüber sprechen, auch bei den ersten Anzeichen, wenn dann irgendwas sozusagen auch einmal selbst komisch vorkommt oder man ständig auch belastet ist. Und das besonders bei Jugendlichen, weil die sich natürlich ganz stark in einer Phase befinden, wo natürlich die körperliche Entwicklung ein wesentlicher Bestandteil auch des täglichen Lebens im Endeffekt ist und auch des Orientierens in der Welt. Aber in dieser Phase ist man natürlich auch besonders vulnerabel, was sowas anbelangt. Und da wirklich auch ein wachsames Auge drauf zu haben und junge Menschen in dieser Entwicklung zu unterstützen und zu empowern, wenn sie sagen so, nee, mir ist es gerade wurscht, was da eine Influencerin an Kosmetik propagiert. Ich bin okay, so wie ich bin, und da die Leute zu empowern.
Ich glaube auch, also wir werden es auf jeden Fall mal verlinken in unserer Podcast-Beschreibung. Ich glaube auch, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg sind, dass es immer mehr Menschen gibt, die eben in genau diese Richtung arbeiten, die du gerade beschrieben hast, dass es eben um Natürlichkeit oder auch um Gesundheit und vor allem ja psychische Gesundheit ja auch bei dem ganzen Thema geht. Umso schädlicher sind dann eben die Personen, die das genau das Gegenteil machen, nämlich die weiterhin auf Körper reduzieren und beleidigen und gar nicht an der sachlichen Argumentation oder Diskussion interessiert sind, sondern einfach nur plump Menschen als grüne Tonne bezeichnen.
Ja, das ist ja natürlich, also ich meine, man muss auch ganz klar die Strategie dahinter entlarven. Ja, also das sind oft Personen, die bestimmte Verhältnisse, Machtverhältnisse zementieren wollen. Und dass das dann mit solchen Methoden. Und man muss auch eine Sache sagen, die man vielleicht auch noch erwähnen sollte. Es ist zutiefst eine sexistische Mechanismen und es sind ganz klare Vorstellungen zwischen Mann und Frau und die betreffen sozusagen auch diese Geschlechterrollenvorstellung bis hin zu der Tatsache, dass auch queere Personen massiv von Bodyshaming betroffen werden, wenn sie auch nicht einem gewissen Ideal entsprechen oder entsprechen wollen oder entsprechen, ne, Das muss man halt auch sagen, auch das ist eine Allianz der Leute, die sich auch ganz klar gegen Bodyshaming wenden können.
Jetzt hast du eben schon ganz am Anfang gesagt, das ganze Thema ist nicht nur in Koblenz geblieben, sondern wurde auch in Mainz ja diskutiert, besprochen. In welcher Form wurde das da zum Thema?
Naja, also wir hatten ja auch mitbekommen, dass ja schon mal auch ein weiteres Vorkommnis war mit dem zutiefst kolonialistische Darstellung einer Figur. Also das heißt, es ist ja das zweite Mal, dass hier eine Person aufgefallen ist. Wir werden das weiter beobachten, wie das bei euch vor Ort läuft. Solange die FW-Fraktion im Landtag sich da klar zu positioniert, sehe ich jetzt hier keine Veranlassung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sich da so ein Muster herauskristallisiert, dann wird das immer wieder solche diskriminierenden Bilder oder Äußerungen stattfinden, dann werden wir das auch, dann wird das sicherlich auch ein Thema hier sein müssen.
Interessanterweise war das genau ein Jahr vorher, ziemlich genau auf den Tag genau. Wir haben schon ein bisschen ironischerweise gesagt, was es im nächsten Februar dann kommt. Ich hoffe nichts. Pia, wenn wir dich schon mal hier haben, dann, oder besser, du bist ja gar nicht hier, aber wir reden trotzdem miteinander, dann wollen wir auch über die aktuelle Lage im Landtag sprechen. Da bist du ja als Geschäftsführerin der Fraktion sehr involviert. Und natürlich kommen wir an einem Thema aktuell nicht drumherum. Du bist jetzt gerade gar nicht darauf vorbereitet, das mache ich jetzt gerade einfach mal spontan. Aber ich denke, trotzdem kannst du was zur aktuellen Krise des Ukraine-Kriegs sagen. Wie wird das im Landtag oder wie betrifft euch das irgendwie im Landtag?
Ja, es betrifft uns insofern massiv und man kommt ja gar nicht umhin, um mit dem Thema befasst zu sein. Von daher erwischst du mich jetzt nicht auf dem kalten Fuß. Ich muss jetzt auch gleich weg, um auf einer Friedenskundgebung zu sprechen, die dankenswerterweise ja im ganzen Land organisiert werden. Wir versuchen auch als Landtagsfraktion auf so vielen wie möglichen Kundgebungen auch zu sein, um da unsere Solidarität auch auszudrücken, ganz klar nach draußen. Was uns aber natürlich als Land, abgesehen davon, dass wir natürlich die furchtbaren Bilder sehen dieses völkerrechtswidrigen Krieges und das uns wirklich enorm erschüttert und wir natürlich auch über Dinge diskutieren wie Energiesicherheit auch für große Unternehmen hier in Rheinland-Pfalz und da auch in Kontakt mit der Wirtschaft stehen, ist das, was uns am meisten natürlich beschäftigt, die Frage, wie können wir den Flüchtlingen, die jetzt eben aufgrund dieses völkerrechtswidrigen Krieges vertrieben worden sind, wie können wir die Personen gut aufnehmen? Hier arbeitet wirklich unser Integrationsministerium gerade rund um die Uhr und wirklich Hut ab vor Katharina Binz, unserer Integrationsministerin. Die machen da gerade einen Bombenjob, die machen das wirklich super. Indem sie organisieren, wie können wir so schnell wie möglich die Geflüchteten verteilen, dass sie hier gut ankommen können, sind die Kapazitäten hoch skaliert worden der Erstaufnahmeeinrichtungen, weil da werden ja gerade die Sonderzüge erstmal ankommen. Wir wissen aber auch von vielen Privatpersonen, die bereit sind, Personen aufzunehmen. Hier ist extra eine FAQ-Seite des Landes, vielleicht können wir die auch verlinken, zum Thema Ukraine und Geflüchtete ins Leben gerufen worden vom Integrationsministerium. Da werden dann auch Privatpersonen, die Plätze bereitstellen, Informationen finden. Wichtig ist jetzt, dass die Personen, die es wirklich geschafft haben, aus diesem Leid zu entkommen, hier gut ankommen können und dass sie relativ schnell auch eine Arbeitserlaubnis bekommen. Das ist ja auch sehr positiv, dass es diesmal so schnell ging, auch das generell zu klären. Und natürlich die Hoffnung vor allen Dingen, dass dieser Krieg bald vorbei ist.
Absolut. Also deinem Lob für Katharina Binz schließe ich mich gerne an. Das tun wir mit Sicherheit alle. Wir arbeiten auch gerade mit Hochdruck an einer Folge mit Katharina, die uns das eigentlich schon zugesagt hat. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir einen Termin finden, dass alles funktioniert. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass sie sich da die Zeit nimmt für unseren Podcast. Also ich glaube, sie hat gerade wirklich viel zu tun. Und umso besser, wenn das dann funktioniert. Und da nochmal wirklich das Lob an unser Integrationsministerium. Wir hier in Koblenz mit den Grünen arbeiten auch gerade an einem offenen Brief an die Stadt, an den Stadtvorstand, dass auch Koblenz da wirklich eine gute Rolle spielt, was die Aufnahme von Geflüchteten angeht. Kann natürlich auch jeder Einzelne, und da vielleicht gerade mal Werbung an alle ZuhörerInnen, jeder kann irgendwie aktuell helfen. Ich weiß, meine Frau hat jetzt am letzten Wochenende lange Spenden gesammelt mit einer Organisation zusammen. Ich glaube, jeder kann was tun. Man kann sich melden, wenn man Leute aufnehmen will. Da vielleicht der kurze Aufruf. Vielleicht verlinken wir da auch nochmal ein paar Projekte. Christoph, der notiert gerade schon fleißig mit, was wir alles verlinken müssen heute. Also da ist, glaube ich, gerade aktuell, man kann gar nicht genug helfen. Und deswegen umso größer das Lob für unser Ministerium. Anderes Thema auf Landesebene. Wir haben am Wochenende unsere LDV, unsere Landesdelegiertenversammlung. Was erwartet uns denn da?
Ja, wir werden eine spannende Weichenstellung erleben. Unsere beiden Landesvorsitzenden werden nicht erneut kandidieren, weil sie beide jetzt mandatiert sind. Und wir haben ja die Trennung von Amt und Mandat. Also Ms. Bakan ist jetzt im Bundestag und Josef Winkler ist mein Kollege hier im Landtag. Und deswegen werden wir uns personell neu aufstellen. Wir haben wirklich fantastische KandidatInnen. Das wird tatsächlich für einige möglicherweise Qual der Wahl auch werden. Ich bin sehr, sehr froh.
Ist ja mal spannend. endlich mal eine Kampfkandidatur, wenn man es so nennen will. Eigentlich ist der Begriff ja immer Quatsch, weil was ist denn Demokratie? Kann ja nicht immer eine Kampfkandidatur sein, wenn es einfach mal was zum Wählen gibt. Also ich freue mich drauf, dass man wirklich mal die Wahl hat.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ein tolles Zeichen, dass wir tolle Kandidierende haben. Weil wir natürlich jetzt ein Landesverband sind, der auch viele Positionen zu besetzen hatte, größere Fraktionen, sowohl im Bundestag als auch im Landtag, mehrere Positionen in der Regierung, und dennoch haben wir auch bei den Positionen für die Parteiämter eine Auswahl, und ich freue mich einfach, und ich finde auch, dass die BewerberInnen gezeigt haben, dass man auch gut in einem demokratischen Wettbewerb miteinander sein kann, ohne dass es da auch zu so einer Frontenbildung oder so gibt. Und ich drücke einfach die Daumen, dass dieser Parteitag auch genau das dann auch ausstrahlt am Wochenende. Darüber hinaus werden wir natürlich über aktuelle Themen sprechen. Ich glaube, man darf nicht verleugnen, dass die Frage Ukraine-Krieg, also den völkerrechtswidrigen Krieg Putins gegen gegen die Ukraine, nicht auch Auswirkungen auf die parteiinternen Diskussionen hat. Also die Frage von Waffenlieferungen, die Frage von, wie geht es jetzt weiter mit der Energiesicherung, das sind ja alles Dinge, die ins grüne Mark reingehen. Das heißt, diese Diskussionen werden auch stattfinden. Es ist sicherlich lohnenswert, auch in den Livestream reinzuklicken. Ich sage jetzt nicht, den verlinken wir auch noch.
Auch das kriegen wir noch hin.
Den findet man vielleicht auch so im Netz. Ja. Also es wird auf jeden Fall ein spannender Parteitag, und ich werde wieder im Präsidiumsteam sein, weil ich liebe das, Redeleitungen zu machen bei einem Parteitag, und werde da versuchen, gut durchzunavigieren, und das wären dann zwei sehr, sehr spannende Tage für uns, und ich hoffe dann auch tatsächlich mit der Neuaufstellung auch des Landesvorstands, dass wir dann die komplette personelle Aufstellung haben, um damit dann mit großen Schritten Richtung Kommunalwahl zu galoppieren.
Genau, die ja dann auch 2024 stattfindet. Ich muss es aber trotzdem gerade, weil du es angesprochen hast, das ganze Thema Nord Stream 2 und Waffenlieferung, das ist ja im ersten Moment ein Umschwenken der grünen Außenpolitik oder generell der grünen Politik von 180 Grad. Hast du das auch so wahrgenommen, oder bist du dem positiv gestimmt? Wie war da so deine Empfindung, als das alles beschlossen wurde?
Naja, also ich muss mir da ein bisschen noch unterscheiden. Was das Thema Energiesicherheit anbelangt, habe ich mich gefragt, ob wir das Thema nicht sozusagen noch hätten stärker machen müssen. Also ich habe immer wieder gesagt, es ist doch ein großer Vorteil, auch für unsere Wirtschaft, dass wir uns autark aufstellen und dass wir durch den Ausbau der Erneuerbaren eine Energiesouveränität da auch erhalten, und das auch immer natürlich in der Diskussion mit Nord Stream 2, und dass wir gegen diese Pipeline waren, das ist ja eine klare Position. Und dass es jetzt sozusagen in diesem Zusammenhang passieren musste, so oder so ist es richtig und unsere Position gewesen. Aber tatsächlich jetzt in der Eile das aufzuholen, was jetzt 16 Jahre lang verschleppt wurde, was den Zubau der Erneuerbaren anbelangt, das werden wir jetzt nicht hinbekommen so schnell. Also das stellt uns schon vor große Herausforderungen, gerade im Hinblick auf den nächsten Winter, und das treibt mich mit Sorge um. Das andere ist die Frage natürlich von Krieg und Frieden und die Frage von Waffen. Hier müssen wir die Diskussion natürlich führen innerhalb der Partei. Es gibt natürlich die Haltung, die ich auch von der Argumentation nachvollziehbar finde, die ja auch unser Staatsminister im Auswärtigen Amt, Dr. Tobias Lindner, der ja auch aus Rheinland-Pfalz ist, auch uns gegenüber auch vertreten hat, dass es zum Selbstverteidigungsrecht der Ukraine gehört, Waffen auch geliefert zu bekommen. Es geht jetzt nicht darum, Waffen in ein Krisengebiet zu liefern, sondern Waffen in ein Kriegsgebiet. Und da zieht eben dieses Selbstverteidigungsrecht. Das ist eine Diskussion, die müssen wir als Grüne führen. Wie bewerten wir das tatsächlich? Da weiß ich, dass es Personen gibt, die das möglicherweise so nicht sehen, aber die Diskussion werden wir führen müssen. Es geht um Waffen, und da sollte man es nie sich leicht machen. Und die andere Diskussion ist natürlich, und da seid ihr ja natürlich in Koblenz auch betroffen, die Frage Bundeswehr, Beschaffungsreform bei der Bundeswehr, und kann man so zum aktuellen Zeitpunkt, in dem die Bundeswehr noch nicht reformiert ist, mehr Geld an die Bundeswehr stecken? Und da hat es für mich noch eine weitere Dimension. Ich muss sagen, in einer akuten, krisenhaften Situation einen Bundeskanzler zu haben, der mit einer solchen Ansage, ich mache jetzt mal ein Sondervermögen, und das nicht mit dem Koalitionspartner abgestimmt zu präsentieren, weiß ich nicht, wie verantwortungsbewusst das ist. Das ist so wenn man weiß, wie wichtig eine funktionierende Koalition gerade in Krisensituationen ist, fand ich das schon ein sehr riskanten Move, dass das unabgesprochen kommuniziert wurde vom Bundeskanzler. Und ich finde, das spricht auch so ein bisschen für sich, unabhängig von der Frage, geben wir mehr Geld für die Bundeswehr aus, ja oder nein?
Du hast vollkommen recht, dass wir die Diskussion führen müssen. Die werden wir wahrscheinlich auch führen, unter anderem auf der LDV am Wochenende. Jetzt bist du schon beim Personal und beim Bundeskanzler. Eine Sache, die ich immer wieder jetzt lese, Social Media oder Zeitung oder über alle verschiedenen Medien, nämlich, und jetzt sind wir wieder bei unserem Ursprungsthema, viele Menschen, die zum Beispiel Annalena Baerbock den Job der Außenministerin überhaupt nicht zugetraut haben, sagen jetzt, oh, die macht einen total super Job und sind auf einmal komischerweise überrascht, was sie für einen tollen Job macht. Gleiches gilt für Robert Habeck als Wirtschaftsminister. Empfindest du das auch so?
Also ich finde, sie machen beide einen sehr, sehr hervorragenden Job. Ich finde natürlich Annalena, die sich da auf dem internationalen Parkett in einer akuten Krisensituation bewegt und das mit einer solchen Klarheit vollzieht. Und ich finde besonders, in einer Krise eine so klare Sprache an den Tag zu legen, so eine klare Haltung an den Tag zu legen und das ohne mit der Wimpern zu zucken und trotzdem empathisch zu sein, also gerade auch das Schicksal von Kindern, von Familien immer wieder zu betonen, weil das sind die Leidtragenden der aktuellen Situation. Und für was, also die Sinnlosigkeit dahinter, dieses Machtbestreben und es immer wieder zu entlarven, ich finde, das macht sie hervorragend. Und das entlarvt all jene, die ihr möglicherweise nur aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist, die Qualifikation fürs Kanzleramt abgesprochen haben. Und ich hoffe, dass es den Personen eine Lehre, dass man nie wieder eine Frau, die sich das selbst auch zutraut und die selbst auch von einer demokratischen Partei aufgestellt wird, das einfach so mir nichts, dir nichts abzusprechen.
Absolut. Bestes Beispiel wieder dafür, für unser Eingangsthema, dass es ja einfach nie passt, Menschen nur auf ihren Körper oder auf ihr Geschlecht oder auf, ich habe auch oft gehört, ja, die spricht so quietschig oder so, ist ja auch genau das, was überhaupt gar keine Rolle spielt. Denn hier sieht man in wirklichen Krisensituationen oder wenn es wirklich mal um Politik geht, macht sie einen super Job und das spricht einfach dafür, dass viele tolle Frauen besser aufgehoben sind in der Politik als viele Männer, die eben genau auf solche Argumentationsweisen, was überhaupt keine Argumentationsweisen sind, sondern irgendwelche Tricks oder ja, Frauen- und Männerbilder darauf abzielen.
Yep. Recht hast du.
Denke, da haben wir jetzt auch den schönen Bogen wieder geschafft zu unserem Ursprungsthema. Ich möchte die Chance jetzt gerade noch nutzen, auf eine Veranstaltung mit dir hinzuweisen, die wir am 12.04. in Koblenz machen, nämlich zum Thema Qualität der Bildung in Koblenz. Da werden wir noch offiziell zu einladen. Hast du Lust auf die Veranstaltung? Was wird die Leute erwarten? Beziehungsweise bist du gerade überhaupt in deinem Kalender drin, dass du weißt, dass du am 12. zu uns, oder es wird auch online sein, aber zu uns sprechen wirst?
Also A, weiß ich, dass ich zu euch zumindest wieder digital sprechen werde. B, ist es mir ein besonderes Anliegen, tatsächlich über regionale Bildungslandschaften zu sprechen. Also es werden so viele Weichen über die Schulträger, also die Kommunen gestellt, so viel entscheidet, auch die SchülerInnenlenkung, welche Bildungseinrichtungen gibt es vor Ort, werden vor Ort gestellt und da stellen sich, ist es in den Regionen teilweise sehr, sehr unterschiedlich, welche Herausforderungen sich stellen. Und mir ist es als bildungspolitische Sprecherin ein Anliegen, da auch in die Regionen stärker zu gehen. Jetzt leider nur digital, aber ich drohe euch schon mal an, ich komme auch gerne in Präsenz vorbei,
jederzeit herzlich,
um dann einfach dieses direkte Feedback von euch vor Ort zu bekommen. Also es gibt in manchen Regionen zu wenig IGS-Plätze, in manchen Regionen schwächeln gerade andere Schulformen. Also das ist, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen freut es mich, dass wir da einen direkten Austausch haben und ich kann auch nur dafür werben, wenn euch irgendwas nicht passt bei eurer Bildungslandschaft vor Ort, in den Schulen vor Ort, wählt euch ein. Und natürlich auch, wenn was irgendwie super läuft, da bin ich auch ein Fan davon, mal gut, es ist zwar sehr, sehr selten, dass man in der Politik dann auch mal Lob oder was, Lob will ich ja gar nicht haben, sondern mal erzählt bekommt, was alles gut läuft, ja, aber das sind ja dann auch immer die Beispiele, die man dann mitnehmen kann und in andere Regionen und aufs Land, auf die Landesebene bringen kann, ja.
Ich werde eine Liste erstellen mit positiven Dingen, die ich dir an dem Tag dann sagen werde.
Ich hoffe, sie wird sehr lang.
Ja, ich gebe mir Mühe. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis oder eine Frage, besser gesagt. Wie geht's denn in der Schule weiter jetzt mit Corona-Maßnahmen? Da bist du dort mit Sicherheit auf dem aktuellen Stand. Womit können wir jetzt in der Schule rechnen?
Ja, wir sind sehr froh, dass wir die Maßnahmen jetzt sukzessive zurückfahren können. Tatsächlich und immer mehr auch Normalität an den Tag legen können. Wir wissen auch von vielen Schulklassen, die jetzt wieder anfangen, auch Schulklassenfahrten zu planen. Und wir hoffen sehr, dass wir jetzt nach und nach diese Krise hinter uns lassen können, aber sie nicht vergessen dürfen. Also wir müssen ganz klar schauen, welche Herausforderungen sind sozusagen Nachwirkungen noch von Corona. Aber ich merke Land auf, Land ab, immer wenn ich mit Personen aus dem Schulkontext zu tun habe, die große Freude, dass man sich wieder auch dann auch ohne Maske begegnen kann, jetzt schrittweise, dass die Sorge jetzt langsam in den Hintergrund rückt. Leider wird jetzt alles überlagert von einer anderen Sorge. Ja, ich hätte mir auch ein besseres Zurückkommen nach Corona auch für unsere Bildungslandschaft gewünscht. Aber vor allen Dingen bleibt für mich zurück ein ganz großes Dankeschön an alle in den Schulgemeinschaften, die diese Hygienevorschriften geschrieben und immer wieder angepasst haben, die sich dran gehalten haben an die Regeln und die auch mit ihren Klassen durch diese Zeit manövriert sind. Also da vor allen Dingen ein ganz großes Dankeschön. Und ich glaube, der Wert an Schule, Wert von Schulgemeinschaft ist jetzt noch besonders gestärkt worden durch Corona.
Das denke ich auch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, bald wieder ohne Maske unterrichten zu dürfen. Das hat nämlich schon genervt. Natürlich weiß ich, dass es richtig und sinnvoll und notwendig war, aber genervt hat es trotzdem. Und ich freue mich drauf, meine Schüler und Schülerinnen endlich mal ohne Maske zu sehen. Habe ich bis heute noch nie ohne Maske gesehen. Oh. Das wird mal für mich ein Highlight. Und vielleicht an der Stelle auch noch ein großes Glückwunsch an alle Abiturientinnen, die jetzt Abi gemacht haben, gerade oder gerade dabei sind in Rheinland-Pfalz. Auch das war mit Sicherheit keine leichte Situation unter diesen Bedingungen. Abitur zu schreiben, zumindest von denjenigen in meinem Umfeld höre ich trotzdem immer nur positiv oder größtenteils Positives. Da ein großer Glückwunsch an alle, die es jetzt geschafft haben oder gerade dabei sind, es zu schaffen. Gut, Pia, ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch, auch wenn es auf Ferne war. Ich hoffe, das hat technisch alles funktioniert. Und ich freue mich drauf, dann am 12.04. wieder mit dir hier sprechen zu dürfen. Und du bist jederzeit herzlich eingeladen, auch nach Koblenz zu kommen und wir dann auch mal in Real Life uns treffen. Das ersetzt es dann doch nicht, dieses Format hier.
Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend, noch eine gute Kundgebung, wo du jetzt gleich hingehst, und wir sehen uns dann am Wochenende auch da digital dann bei der LDV. Auch da wieder die herzliche Einladung an alle, mal reinzuschalten. Es wird eine spannende und spannende LDV wird es auf jeden Fall. Und ja, bis dahin, bleibt gesund und wir hören voneinander.